Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Weg für eine schwarz-rote Koalition ist frei. Nach CDU und CSU stimmte jetzt auch die SPD-Basis für den Vertrag, und zwar mit klarer Mehrheit. 84,6% der Parteimitglieder, die sich beteiligten, hätten mit Ja votiert, teilte Generalsekretär Mirsch mit. Die SPD stellt 7 Ressorts im neuen Kabinett. Vizekanzler und Finanzminister soll Co-Parteichef Klingbeil werden. Die übrigen Namen sind noch offen.
Ergebnis ohne Parteichefs. Nur Generalsekretär Mirsch kommt am Vormittag in der SPD-Parteizentrale auf die Bühne. Er verkündet die Zustimmung der SPD-Basis zur Koalition mit der Union. Etwa 56% der Mitglieder haben sich am Votum beteiligt.
Damit bekommt die SPD eine große Rückendeckung für die Basis, von der Basis für das Eintreten in die Bundesregierung.
Zuvor hatte das SPD-Präsidium auch über die personelle Aufstellung beraten. Das Ergebnis: Parteichef Klingbeil soll Vizekanzler und Finanzminister werden.
Als designierter Vizekanzler trägt er damit die Verantwortung, Frauen und Männer für das zukünftige Kabinett auszuwählen, dabei natürlich Erfahrung und Kompetenz mit zu berücksichtigen, aber auch dafür zu sorgen, dass neue Gesichter tatsächlich erkennbar sind.
Eine Frage, die Klingbeil nun klären muss: Soll Co-Parteichefin Esken einen Platz im Kabinett bekommen? In den vergangenen Tagen gab es Kritik an ihr, aber auch Unterstützung, wie heute vom Bremer Bürgermeister.
Lars Klingbeil hat einen hervorragenden Job gemacht im Verhandeln und Saskia Esken hat auch einen sehr guten Job beim Verhandeln gemacht. Die beiden sind einheitlich aufgetreten. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn man eine gute Teamleistung hat. Und das war es unbestritten, der SPD dann zu sagen, ja, eine war aber gut und die andere war aber schlecht, sondern was es war, war eine gute Teamleistung.
Das Regierungsteam der SPD soll bis kommenden Montag stehen. Dann wollen CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag unterschreiben.
Ja, Matthias Deiß in Berlin. Lars Klingbeil wird also Vizekanzler und Finanzminister. Warum ist diese Personalentscheidung vor allen anderen gefallen?
Nun, es war bis zuletzt nicht wirklich klar, wie am Ende über die SPD-Regierungsmannschaft entschieden wird. Diese Frage war deshalb zuallererst zu klären. Jetzt ist sie es. Lars Klingbeil muss nun ein Team zusammenstellen, das erfahren, aber eben auch frisch genug ist, um in der Öffentlichkeit und gegenüber dem Koalitionspartner Union zu bestehen. Ohnehin schon keine leichte Aufgabe. Aber hinzu kommt noch, es gibt mehr Bewerber als Posten. Da schwelen im Hintergrund also eine ganze Reihe von Konflikten und Machtkämpfen.
Was sind jetzt die größten Baustellen?
Also das ist neben der Frage, wer künftig den Partei- und Fraktionsvorsitz übernimmt, sicher die Zukunft von Saskia Esken. Sie will unbedingt Ministerin werden, hat dafür auch Unterstützer, aber eben auch viele und mächtige Gegner, die sie künftig weder als Parteivorsitzende noch als Ministerin sehen wollen. Auch Lars Klingbeil hat sich zuletzt mit öffentlicher Unterstützung für sie auffällig zurückgehalten. Und die Ersten werfen ihm parteiintern jetzt vor, er habe die Diskussion zu lange laufen lassen. Saskia Esken jedenfalls will kämpfen um ihr politisches Überleben. Und wie die Sache ausgeht, ist noch offen. Spätestens am kommenden Montag wissen wir mehr.
Matthias Deiß, vielen Dank nach Berlin. Wie geht es nach dem Ja der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag nun weiter auf dem Weg zu einer schwarz-roten Bundesregierung? Mehr dazu in einer Sondersendung auf Tagesschau 24, gleich im Anschluss an diese Tagesschau-Ausgabe. Die geschäftsführende Regierung hat heute einen weiteren Schritt weg von der Macht getan. Unter Leitung von Bundeskanzler Scholz trafen sich die Ministerinnen und Minister zu ihrer voraussichtlich letzten Sitzung. 3,5 Jahre hat das Kabinett unter Scholz gearbeitet, nach dem Ausscheiden der FDP als rot-grüne Minderheitsregierung. Zum Schluss brachte sie noch eine bereits angekündigte Rentenerhöhung auf den Weg um 3,74% ab 1. Juli. Frisch eingeführt gibt es offenbar Sicherheitsmängel bei der elektronischen Patientenakte. Der Chaos Computer Club bestätigt der Information des Spiegel, wonach es weiterhin Schwachstellen gibt. Demnach ist es sogar möglich, auf eine konkrete Patientenakte zuzugreifen. Damit würde die elektronische Patientenakte nicht die vorgegebenen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte immer betont, dass das System erst dann eingeführt werde, wenn kein Hackerangriff mehr möglich sei. Mehr als 140 Dekrete, Strafzölle, Grenzen dicht. 100 Tage ist US-Präsident Trump jetzt im Amt und die globale Ordnung gerät ins Wanken. Zwar sinken seine Umfragewerte, der Widerstand wächst, die Wirtschaft schrumpft, dennoch. Der US-Präsident feiert sich selbst, sieht das goldene Zeitalter für sein Land gekommen.
Es ist eine Siegerrunde, die Donald Trump gestern Abend in Michigan dreht. Obwohl die Amerikaner laut neuesten Umfragen mit ihm so unzufrieden sind wie mit keinem anderen Präsidenten der vergangenen Jahrzehnte. Doch er zieht eine uneingeschränkt positive Bilanz. Wir sind heute hier, um die erfolgreichsten ersten 100 Tage einer Regierung in der Geschichte unseres Landes zu feiern. Viele sagen das. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte tatsächlich auf sehr niedrigem Niveau. Eines von Trumps zentralen Wahlkampfversprechen. Aber die Wirtschaft erlebt, anders als von Trump behauptet, kein goldenes Zeitalter, sondern einen Einbruch. Schrumpft im ersten Quartal. 100 Tage Trump haben das Leben schwerer gemacht für euch und eure Familien. Jeden Tag, den seine kostspieligen Zölle in Kraft bleiben, wird das Leben in Amerika teurer. Vor der Halle, in der Trump von seinen Anhängern gefeiert wird, versammeln sich Tausende Gegendemonstranten. Sie sorgen sich wegen der Entlassungen in Bundesbehörden und sie sehen die Justiz unter Beschuss, die Demokratie in Gefahr. Donald Trump hat in seinen ersten 100 Tagen nicht nur die USA verändert. Er hat die Weltordnung in Frage gestellt. Wirtschaftspolitisch mit seinen Zöllen, sicherheitspolitisch, indem er einstige Verbündete wie die Ukraine vor den Kopf stieß oder über die Übernahme von Kanada und Grönland spekulierte. Und das alles in einem Tempo, das es schwer macht, den Überblick zu behalten.
Vietnam, 30. April 1975. Mit Hubschraubern wie diesem werden die letzten Wachleute aus der US-Botschaft im damaligen Saigon herausgeholt. Der Fall der Hauptstadt des Südens markiert das Ende eines langen Konfliktes. Begonnen hatte der Vietnamkrieg 1955. Südvietnam wird vom Westen unterstützt, kämpft gegen den kommunistischen Norden. Es entwickelte sich ein sogenannter Stellvertreterkrieg. Ab 1965 schickten die USA auch eigene Soldaten in den Kampf für den Süden. Die Sowjetunion und China unterstützen den Norden, vor allem mit Waffen. Der Krieg endete 1975 mit dem Sieg von Nordvietnam.
Noch spektakulärer und größer als üblich feiert Vietnam heute den Jahrestag. Kampfjets fliegen Formationen am Himmel, unten zieht eine Militärparade durch die Stadt. Am Straßenrand hunderttausende Besucher. Der kommunistisch regierte Einparteienstaat präsentiert sich stolz. Vietnam hat viele Schwierigkeiten überwunden, um Triumphe von historischer Bedeutung zu erringen. Wir haben heute Macht und genießen internationales Ansehen. Heute, vor genau 50 Jahren, durchbrechen nordvietnamesische Panzer den Zaun zum Präsidentenpalast. Saigon, die Hauptstadt Südvietnams, ist endgültig gefallen. Vorangegangen war ein fast 20 Jahre langer Krieg, in dem die USA trotz besserer militärischer Ausrüstung und Napalm-Einsätzen am Ende scheiterten. Vor allem wegen der zermürbenden Guerillataktiken des kommunistischen Nordens. Die Folgen des Krieges für die Zivilbevölkerung, vor allem der Einsatz des hochgiftigen Entlaubungsmittels Agent Orange, sind heute noch zu spüren. Dazu gehören Kinder, die mit Behinderungen geboren wurden, weil ihre Eltern Agent Orange ausgesetzt waren. Und im Boden liegt noch immer nicht explodierte Munition. Das wird noch Jahrzehnte dauern, diese Bomben zu beseitigen. Wirtschaftlich ist Vietnam 50 Jahre nach Kriegsende auf Erfolgskurs. Das Land ist eine der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften Südostasiens und gilt als attraktiver Produktionsstandort für ausländische Unternehmen.
Die Beziehungen zwischen Vietnam und den USA haben sich seit dem Krieg stetig verbessert. Beide sehen sich als Verbündete gegenüber Chinas Machtansprüchen im Indopazifik. Doch die jüngsten Zollentscheidungen der Trump-Regierung treffen Vietnams Wirtschaft besonders hart. Eine neue Belastungsprobe für das Verhältnis zwischen den ehemaligen Kriegsparteien.
Unter dem Dach des Westfalenstadions in Dortmund hielt er sich versteckt. Die Motivation des Mannes: bei der Fußball-EM im Juni vergangenen Jahres wollte er das perfekte Foto schießen, von ganz weit oben, während im vollen Stadion die Nationalmannschaft spielt. Diese Aktion löste einen Einsatz von Spezialkräften mit Hubschraubern und Drohnen aus. Nun soll der 22-Jährige die Einsatzkosten bezahlen. 12.076,93 €.
Während auf dem Dortmunder Rasen das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark läuft, klettert ein junger Mann unter dem Stadiondach herum. Erst nach mehr als anderthalb Stunden kann das SEK ihn stoppen. Nun ist klar, er soll den gesamten Polizeieinsatz bezahlen.
Ein Spezialeinsatzkommando und Bereitschaftspolizei war im Einsatz. Mehr als 100 Kräfte der Polizei waren darum bemüht, diesen Menschen sicher vom Stadion zu bekommen, auch um ihn sicher herunterzubringen und eine Gefahr auszuschließen.
Eine Argumentation, die sein Anwalt nicht nachvollziehen kann. Die Polizeikräfte seien ohnehin vor Ort gewesen. Zudem habe sein Klient dabei geholfen, zukünftige Terroranschläge zu verhindern.
Man muss in Zeiten, die halt von Attentaten auch geprägt sind, solche Sicherheitslücken aufdecken. Das hat der junge Mann getan und soll er tatsächlich dafür bestraft werden.
Laut eines Berichts der Polizei NRW hat sich die Sicherheitslage allgemein in und um deutsche Stadien im vergangenen Jahr verschlechtert. Die Anzahl der Strafverfahren ist gestiegen, an den Spieltagen gibt es mehr Verletzte. Bleibt die Frage, wie sicher sind Deutschlands Stadien?
Sie sind sicher, aber 100% gibt es nicht. Es kann immer eine kleine Lücke geben und der hat die Lücke ausgenutzt, indem er vorher da war und sich eingeschlichen hat.
Der Mann, der diese Sicherheitslücken im vergangenen Sommer ausnutzte, hat nun die Möglichkeit, die Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht anzufechten.
Die Venusgrotte im Schlosspark von Linderhof. Hier hat sich der bayerische König Ludwig II. Seine eigene Welt erschaffen. Nach 9 Jahren Sanierung ist die künstliche Tropfsteinhöhle wieder geöffnet. Die Kosten fast 60 Millionen €, mehr als doppelt so viel wie geplant. Heute durfte die Öffentlichkeit einen Blick hineinwerfen. Bis zum Festakt mit Bayerns Ministerpräsidenten Söder galt ein Fotoverbot.
Die Hauptattraktion des Schlosses Linderhof bei Ettal ist bereit für Besuch. Die Venusgrotte des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. Eine künstliche Höhle für einen König, das mag für manche verrückt klingen.
Aus meiner Sicht ist gar nichts verrückt dran, sondern es ist eine Umsetzung von einer Vision. Es ist Leidenschaft für ein Thema.
Ludwig wollte mit der Grotte seine Lieblingsoper zum Leben erwecken, Tannhäuser von Richard Wagner. 1876 ließ der König auf bayerisch Kini die Höhle bauen. Mit einer Konstruktion aus Sacktuch und Zement, also nicht für die Ewigkeit. Deshalb die aufwendige Renovierung für fast 60 Millionen €. Ein besonderes Projekt auch für den Bauleiter.
Es ist schon ein bisschen faszinierend, für einen König zu arbeiten sozusagen. Also das Feeling stellt sich irgendwann ein. Und ich glaube, das war nicht nur bei mir, sondern eigentlich bei allen, die hier tätig waren. Da hat man so eine Leidenschaft gespürt und jeder ist irgendwann von diesem Kini- oder Grottenvirus befallen.
Die Grotte war für das 19. Jahrhundert eine technologische Sensation. Vor allem wegen der elektrischen Beleuchtung. Immer im Fokus das große Wandgemälde mit dem Opernhelden Tannhäuser bei der Liebesgöttin Venus. 272 LED-Lampen haben die Lichtgestalter jetzt verbaut, um Besucher ab sofort die Traumwelt König Ludwigs erleben zu lassen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 1. Mai.
Pünktlich zum Feiertag sorgt das wetterbestimmende Hoch für sonniges und frühsommerlich warmes Wetter. Heute Nacht ist es verbreitet klar, nur im Osten und Norden zum Teil auch locker bewölkt oder regional neblig. Morgen gibt es 12 bis 15 Stunden Sonnenschein. Über den Bergen bilden sich ein paar Quellwolken, aber höchstens vereinzelt mal ein Schauer. In der Nacht 14 bis 3 Grad, im Norden und Osten örtlich Bodenfrost. Morgen wird es außer an den Küsten frühsommerlich warm, am Rhein bis zu 30 Grad. Am Freitag im Süden weiter sonnig, sonst von Norden her dichtere Wolken mit Schauern und Gewittern. Die konzentrieren sich am Samstag in der Mitte und im Süden und fallen zum Teil kräftig aus. Sonntag im Süden weiter Schauer und Gewitter, sonst meist trocken, aber deutlich kühler.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Julia Niharika-Senn mit der SPD-Vizevorsitzenden Anke Rehlinger darüber, was das Mitgliedervotum für die SPD und ihr Personal bedeutet. Außerdem schmale Grenze zwischen Gut und Böse, die Fortsetzung von Mucksmäuschenstill im Kino. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.